29. Januar 1968, Montag. In 10 Monaten sind im 20. Polizeirevier zwischen der 66. und der 86. Straße auf der Westseite von Manhattan von den Bewohnern angezeigt worden 14 Morde, 37 Vergewaltigungen, 552 Raubüberfälle, 447 Körperverletzungen, 2200 Einbrüche, 1875 schwere Diebstähle und 371 Autodiebstähle. Das sind falsche Zahlen. Die Vergewaltigungen, Einbrüche, Körperverletzungen sind eher das Zwei- oder Dreifache davon, weil viele Betroffene die Meldung an die Polizei unterlassen. Vielleicht aus Angst, aus Mangel an Vertrauen. Hätte ein ausländischer Besucher bei Crespal im Mai 1938 bemerken können, dass das Land in der Hand von Verbrechern war? Wäre Mr. Smith etwas aufgefallen? Wenn Crespal sich zurückdachte auf den Werkstatthof mit der Rüster im Richmond, so ging er gewiss nach England und in eine Zeit, in der Lisbeth ihr eigenes Leben und eins mit anderen noch gefallen hatte. Er dachte da auch an Mr. Smith, an das kleine, verschwiegene Gesicht, in dessen schrundigen Falten der Sägestaub sich festsetzte, an den mageren, flinken Mann, der die Tage hinter sich brachte für die Abende zum Trinken. Wenn nicht wie an einem Freund, so doch wie an jemand, der ihm hinter dem Kanal geblieben war, ohne dass es der Glückwünsche zu den Festen oder Briefwechsels bedurft hatte. Wenn er Mr. Smith zu Besuch wünschte, so nicht zu einem Zweck, nur dass einmal so einer ansah, wie in Jericho, in Mecklenburg, in Deutschland neuerdings zu leben war. Es wäre ihm weniger um das Reden mit Mr. Smith gegangen. Mr. Smith als Tourist in einem Ausland? Mr. Smith in einem schwarzen Anzug, nicht eine Mütze, sondern einen Hut auf dem Kopf, als ein Untertan seiner britischen Majestät auf Reisen. Er wäre nicht ärmlich oder linkisch anzusehen gewesen. Mr. Smith konnte den Blick so gleichmütig halten, da schien die Krankenkassenbrille eine Laune. Die Hautschäden in seinem Gesicht, sie konnten von Seewind sein. Von fremder Sprache umgeben, er hätte noch eindringlicher geschwiegen und wäre den Zöllnern im Hamburger Hafen eher würdig vorgekommen. An deren Englisch hätte er immer noch Beflissenheit und Hochachtung für seine Nation gehört. Und da Mr. Smith von seiner Person abzusehen vermochte, wäre ihm deutlich geworden, dass seine deutschen Reisegenossen, eben noch auf dem Schiff gleichberechtigt, von den Beamten barsch und Misstrauen angefahren wurden, wie entlaufene Strafgefangene, die sich ihren Wächtern wieder ausliefern, nicht eben leichten Herzens. Mr. Smith hätte nicht davon gesprochen in Jericho. Er wäre mit der Frage gekommen, was dies mit den Hunden sei. Ob einer in Deutschland glücklich mit einem Hund reise, wenn ihm an Wohlwollen und rechter Bedienung gelegen sei. Ein Ausländer um die Gebräuche der Eingeborenen bemüht. Crespal hätte gesagt, behaglich und vergnügt über einen solchen Anfang des Besuches. Quiet, Mr. Smith. Oh, quiet. Mr. Smith jedoch hätte nun einen Gartenpfad vermutet, auf dem auch Crespal ihn nicht in die Irre führen sollte. Hätte auf der Strandpromenade in Rande wie in Jericho ein Auge gehabt auf Passanten mit Hund. Ob sie jene Art der Deutschen darstellten, die an Crespal in England nicht zu vermuten gewesen war. Crespal fütterte inzwischen einen Hund durch, aber er hätte Mr. Smith den beiläufiger vorgestellt als die Katzenverwandtschaft, die in den Hobelspähen von der Nachtarbeit ausruhte. Er hätte gesagt, der Hund ist nur in Pflege. Was hätte Mr. Smith mitgebracht für Crespals Kind? Etwas zum Gebrauchen. Nicht geradezu ein Taschenmesser, aber eine Matrosenmütze. Das Kind hätte sich unmerklich an ihn gewöhnt, weil er nicht mit Fragen oder Spielversuchen lästig geworden wäre. Gegenwärtig nur an einem vorsichtig beobachtenden Blick, der dann rasch versteckt wurde, als sei dieser Fremde verlegen. Lisbeth hätte alles wissen wollen von der Huldigungsfahrt Georgs V. durch die Straßen von London am 14. Juni 1935. Die rotbefrackten Vorreiter und die gelbgewandeten Herolde mit ihren Fanfaren und endlich der König in seiner roten Feldmarschallsuniform, mit seinem angegrauten Spitzbart, der die Hand zum militärischen Gruß hob, wie eine überanstrengte Maschine. Im strahlenden Sommer und inmitten des fröhlichen Bürgerspaliers mit seinem Tod beschäftigt. Mr. Smith hätte aus ihren genauen Fragen vorerst verstanden, dass Miss Crespal dem Leben in London nachtrauerte. Er hätte sich bemüht, die Stockungen in ihrem Englisch zu übergehen und so überhört, dass sie an unsicheren Stellen gelegentlich Wendungen benutzte, wie sie in der Bibel von King James zu lesen sind. Crespal als Fremdenführer? Auf das Gebiet von Jericho Nord hätte er Mr. Smith nicht mitnehmen dürfen. Davon ließ sich erzählen. Die Zahl der Einwohner von Jericho war um mindestens 400 gefallen, seit die Baubataillone der Luftwaffe abgezogen waren und das Aufräumen und Putzen der Baustelle den Handwerkern des Winkels überlassen war. Mr. Smith hätte aus der Beschreibung der Kasernenbauten, aus der Menge der Siedlungshäuser für zivile Angestellte leicht einen Flugplatz zusammengedacht, der zu mehr brauchbar war als der Beobachtung des Wärters. Er hätte seinem ehemaligen Brotherren nicht noch gezeigt, dass ihm dessen Arbeit in England besser gefallen hatte, als er das Holz noch Stück für Stück behandelte, statt es wie jetzt mit großmächtigen Maschinen und geradezu einer Mannschaft zu Serien zusammenzubauen. Mr. Smith hätte sich vorgenommen, eher abzureisen. Mr. Smith hätte die Hand gehoben vor einem Trupp SA mit Fahne, wie er das Crespal tun sah. Er hätte jeweils aus den Augenwinkeln hinter sich gesucht, ob nicht doch alle Welt ihn auslachte bei solcher Gebärde. Dann wieder hätte er die Fahne, die Crespal manchmal ans Scheunentor steckte, verglichen mit der, die vor der Villa schräg gegenüber dem Grundstück aufgezogen wurde. Ein Küchenhandtuch gegen einen Laken. Die Abende bei diesen Crespals wären Mr. Smith sauer angekommen. Es gab erträgliche. Dann hatte Miss Crespal Flickzeug auf dem Tisch. Crespal seinen kalten Kaffee und für den Gast wäre da mehr gewesen als Wasser. Im Mai ging die Sonne erst nach 8 Uhr unter und draußen war es noch lange hell. Im Lampenlicht war die Meisterin ihren 32 Jahren ähnlicher als tagsüber. Wenn sie sich durch den Haushalt arbeitete, wie angetrieben, erfahren und kenntnisreich, bei jedem gewohnten Vorgang, auf eine ängstliche Weise fahrig, wenn ein Besuch, eine Lieferung aus der Reihe fiel. Mr. Smiths anfänglicher Schreck über ihren Anblick hätte sich verzogen vor dem Umgang der beiden miteinander, dem geduldigen, oft scherzhaft herausfordernden Ton. In der Gegenwart von Mr. Smith wäre das noch einmal gegangen. Mr. Smith hätte sich an eine Ecke des Küchentisches gewöhnt und wäre schon fast zuversichtlich unterwegs gewesen. Auf den Schwingen von Kümmel und Kniesenack, zu Schlaf und Traum und wäre hart abgestürzt aus dem sanften Flug, wenn Lisbeth noch einmal zu sprechen kam, auf den Tod Georgs des V. im Januar 1936 in Sandringham und unverhofft aus der Tür war, in Tränen. Das hätte Mr. Smith nicht verstanden. Dann hätte er von sich verlangt, Müdigkeit vorzuschützen. Wo hätte Mr. Smith denn geschlafen? Auf dem lederbezogenen Sofa in Crespals Büro und Crespal noch einmal neben seiner Frau. Mr. Smith hätte da Zigaretten der Marke Seesport gefunden, auch eine sorgfältig angebrochene Flasche Schnaps, sodass der Gast versorgt war bis lange nach Mitternacht. Vielleicht hätte er nachgedacht über Seesport, der doch auch hier für die meisten Zigarettenraucher nicht erschwinglich war. An Abenden mit Crespal allein, wenn Lisbeth aus ihrem Zimmer gleich nicht wiederkam, wäre es zu Gesprächen gekommen. Mr. Smith in seiner neuen Verwunderung über deutsche Grußsitten wäre eingefallen, dass Georg VI. Sich grässlich erschrocken hatte, als der deutsche Botschafter ihm mit der ausgestreckten Hand unter die Nase fuhr. Brickendrop hieß der, weil er in jedes Fettnäpfchen trat. Und Georg VI. Hatte es doch schwer genug mit seinem Stottern. Es sei viel die Rede gewesen von Judenverfolgung, auch Verhaftung von Geistlichen, aber doch höflich, nicht beleidigend für die deutsche Regierung. Ausgenommen der Daily Worker, den aber kein Kiosk führte, nur freiwillige Verkäufer an Straßenecken. Und Hetzfilme wie Professor Mumlock seien gleichermaßen verboten. Und wenn die Fürstin Annemarie von Bismarck in Sandwich ihre Kinder ins Wasser schickte, mit Badeanzügen auf deren linken Brustseite ein dezentes Hakenkreuz eingestickt sei, dann spreche solch Selbstbewusstsein für sich selbst. Und nein, hätte Crespal gesagt. Hoffentlich hätte Crespal von den 7 Pfarrern Mecklenburgs gesprochen, die 1938 in Haft oder in Lagern waren. Hoffentlich hätte Crespal etwas gesagt über den Hund, der immer noch verwirrt und verloren sich auf dem Hof umherdrückte und immer noch keinen festen Schlafplatz hatte nehmen mögen. Das war der Hund King, der Rex geheißen hatte, als er noch Hof und Haus eines jüdischen Tierarztes in Jericho bewachen sollte, ein Tier, das seine Brotgeber verloren hatte. Hätte Crespal es dem Gast nur von Anfang bis zum neueren Ende erzählt. Und doch hätte Mr. Smith womöglich geantwortet, die Wohlfahrt der Wirtschaft. Und nein, hätte Crespal gesagt. Was in Deutschland an Handwerkerbetrieben ruiniert sei, er schätze die auf über 50.000. Und dass jetzt jeder Handwerker in die Pflichtversicherung zahlen müsse, da wolle die Regierung noch an den Bankrotten verdienen. Und schon jetzt sei ein Stahlrahmen für Maschinen nicht mehr zu bekommen. So gierig habe die Rüstung um sich gefressen. Wie Mr. Smith sich das denn vorstelle, eine Dicktenhobelmaschine auf einem Holzgerüst? Das ja, hätte Mr. Smith antworten können, und das gehörte wegstecken hinter seine faltenbewehrte gedrungene Stirn und nicht verraten, ob es dann nun verloren war oder versteckt, hätte seinen schwarz-grauen Scheitel mit 8 Fingerspitzen zurechtgesetzt, die billigen Gläser dichter an die Augen gedrückt und wäre zu seinem Bett gegangen, ohne dass Crespal ihn hätte halten können. Denn Mr. Smith ließ seine Abschiede geschickt ausfallen als erwiesene Rücksichten. Lange wäre Mr. Smith nicht geblieben in Jericho. Denn wenn es im Mai 1938 war, so waren die Deutschen an der tschechoslowakischen Grenze aufmarschiert. Und die Regierung der CSR hatte eine Teilmobilmachung ausgerufen. Und Mr. Smith wurde bei seiner Kompanie gebraucht, wenn seine Regierung ihr Versprechen an die Tschechen und Slowaken hätte halten wollen. Mr. Smith wäre noch einmal an einem Fenster der zweiten Klasse im Milchholerzug zu sehen gewesen. Ein niedrig gewachsener, nahezu dürrer Herr, der den Hut abnimmt und ein enges Gesicht zeigt, so starr, dass darin Kummer über den Abschied verborgen sein mag oder Erleichterung über das Ende des Besuchs. Und woher hätte Mr. Smith das Geld haben sollen für einen schwarzen Anzug, einen Hut, neue Schuhe mit noch gar nicht zerkratzten Kappen? Wer hätte ihm das zahlen sollen? Mrs. Trowbridge wäre es nicht gewesen. Und was für Zweck und Ende hätte Mr. Smith denn finden können in Jericho? Was war da zu denken? Jedoch sogar er hätte etwas gesehen.